Ich glaube, es ist wirklich eine Kommunikation. Man gibt was und man nimmt auch was. Und für einen Dirigenten ist zu nehmen, nach meiner Meinung, schwieriger. Und da arbeite ich noch dran. Und beim Nehmen, das konnte Herbert von Karajan anscheinend sehr, sehr gut.
Jeder Spiele, der SN-Festspiel-Podcast.
Sehr geehrte Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu den Jederspielen, dem Festspiel-Podcast der Salzburger Nachrichten, der heuer unter dem Titel Festspielgespräche ohne Kostüm und Maske stattfindet. Heute sitzen wir hier auf der Dachterrasse der Salzburger Festspiele. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich darf Sie vorwarnen, falls Sie Pferde, Kindergeschrei oder den ein oder anderen Rettungston hören. Sie wissen, wir sind live und sitzen heute gemeinsam mit Hank-Yol Yun, dem Dirigenten und Komponisten aus Südkorea, hier auf der Dachterrasse. Herzlich willkommen, schön, dass Sie bei uns sind.
Danke, hallo.
Er wird sich dem Young Conductors Award der Salzburger Festspiele stellen und gemeinsam mit anderen Teilnehmern um den ersten Platz ringen. Und mir gegenüber sitzt Hedwig Kainberger, die Kulturressortchefin der Salzburger Nachrichten. Frau Kainberger, grüß Gott.
Grüß Gott.
Meine Wenigkeit ist Marco Riebler. Ich darf diesen Podcast gemeinsam mit Hedwig Kainberger führen. Herr Jun, Sie sind Dirigent und Komponist, kommen aus Südkorea. Wie war Ihr Sprung nach Salzburg, dass wir uns hier auf der Presseterrasse der Salzburger Festspiele treffen?
Es ist eine lange Geschichte auf alle Fälle. In Korea habe ich sozusagen in Anführungszeichen studiert, Komposition studiert. In Mittelschule, Kunstmittelschule sagt man, und Kunstoberschule. Aber da ging es meistens um Musiktheorie des 17. Jahrhunderts. Es ging nicht um Kreativität und Schaffen und dachte, ich gehe mal nach Deutschland. Und da habe ich angefangen, Komposition zu studieren. Und da habe ich dann geschafft, Kreativität zu verbessern. Aber mir fiel etwas, mir hat etwas gefehlt. Daher dachte ich mir, ich würde gern auch auf die Bühne sein. Auf die Bühne gehen und mit den Musikern kommunizieren. Und dafür war der Beruf Dirigent passend für mich. Und es lief gut, glaube ich, einigermaßen. Und ich freue mich sehr, dass ich so eine Ehre genießen kann, bei den Salzburger Festspielen einen Auftritt zu haben.
Sie kommen ja aus Daegu.
Daegu, ja.
Ja. Wie kamen Sie dort zur Musik? Zu musizieren und zu einer musikalischen Mittelschule.
Keine Ahnung, tatsächlich. Ich kann mich daran erinnern, ich habe gestern auch bei den im Karajan-Zentrum auch darüber gesprochen. In meinem Zimmer gab es ein Klavier und
Zu Hause.
ja, zu Hause bei mir, bei meinen Eltern sozusagen jetzt. Und darüber gab ein Bild von Herbert von Karajan. Und es gab auch Schallplatte von ihm. Und einst, ich glaube, ich war 3 Jahre alt, habe ich Brahms erste Sinfonie von ihm gehört, weil meine Eltern einfach das abgespielt haben. Für mich war ungeheuer. Sie kennen die Sinfonie, den ersten Satz, den zweiten ersten Satz ganz kräftig und eher aggressiv, zweiten Satz für ein Kind, dreijähriges Kind, auch ein bisschen zu romantisch, sodass es nicht so verständlich wäre. Dritter Satz ging einfach schnell. Und im vierten Satz war auch wieder ungeheuer am Anfang. Und dann kam das Thema Alpenthemen. Diese E, D, C, G. Das habe ich mal gehört. Und dann ich bin ganz irgendwie fasziniert ans Klavier gegangen und das habe ich dann so nachgeahmt, wie es klingt.
Mit 3 Jahren.
Ich glaube, ja. Ich erinnere mich sehr genau dran. Ich glaube, das war der Anfang.
Und was haben Ihre Eltern darauf gesagt?
Sie waren nicht da. Sie waren in einem anderen Zimmer. Und dann habe ich angefangen, Klavier zu spielen. Und dann, ich war so faul, sodass ich zum Beispiel Mozart-Sonatinen musste ich üben, aber das habe ich nicht geübt. sondern habe irgendwas gespielt. Und dann dachten meine Eltern, er sollte vielleicht mal Komposition lernen. Dann ist es einfach so geworden.
Bei uns im Westen, also natürlich in den USA, auch in Europa, ist als musikalischer Export oder musikalische Berühmtheit aus Korea in den letzten Jahren vor allem dieser K-Pop, Korean Pop. Gibt es aber auch eine andere, auch in Korea, eine sowas wie eine koreanische klassische Musik, die Sie zum Beispiel auch als Kind oder als Jugendlicher gespielt haben oder gehört haben?
Es ist ganz schwierig zu sagen. Es gab natürlich Komponisten und gibt auch die Komponistin wie Eun Suk-jin und damals Lee Sang-yoon. Aber sie sind halt in europäischen zeitgenössischen Musik dann beschäftigt oder waren da beschäftigt. Koreanisch-klassisch, glaube ich, gibt es nicht. Aber es gibt Vorgänger von diesem K-Pop, die ich wirklich schätze. Die Qualität der Musik, obwohl es eine Popmusik ist, ist wirklich im ähnlichen Niveau wie Schubert, finde ich, damals, von 70er Jahren. Ich glaube, damals war auch im Westen auch solche Lieder berühmt. Und Korea hatte auch ähnliche Phase damals. Ich glaube, das könnte man als koreanisch-klassisch nennen.
Lieder des 19. Jahrhunderts oder 20.
20. Jahrhundert, so 1970, 60, 70, 80er Jahre. Da waren wirklich Lieder, obwohl es mit elektronischen Instrumenten gespielt wurde. Ich glaube, die haben wirklich Ähnlichkeiten zu den Liedern aus dem 18. Jahrhundert in Deutschland oder in Österreich. Mhm.
Noch eine letzte Frage zu Musik in Korea. Hier in Salzburg waren vor kurzem sehr interessante koreanische Ensembles. Im Vorjahr, also im Herbst des Vorjahres, war hier im großen Festspielhaus das Seoul Philharmonic Orchestra zu Konzerten. Und jetzt im Sommer, ich glaube im Juni, war ein exzellenter Chor von der Yonsei University aus Seoul auch in Salzburg. Okay. Wird so viel musiziert, also diese, sage ich mal, diese europäische klassische Musik, ist die so verbreitet, wird so viel musiziert in Südkorea?
Ja, sicherlich. Ich habe von einigen Managers weltweit gehört, dass Südkorea eins der beliebtesten Länder für die Tournee ist, weil das Publikum so immer fasziniert reagiert und auch ganz interessiert sind, die Leute. Es ist schwierig zu sagen, weil ich so lange nicht in Korea gewohnt habe. Ich glaube, über Hälfte meines Lebens oder fast Hälfte meines Lebens war ich nicht in Korea. Aber es gab letzte Zeit Superstars, angefangen von dem bekannten Dirigenten Herr Myung-un Chung, der ehemalige Chefdirigent bei den Seoul Philharmonikern, und auch letzte Zeit vor allem dem Pianisten Song Jin-cho, der auch gerade letzte Woche hier gespielt hat, einer meiner ältesten Kumpels. Ich glaube, dadurch wurden die Aufmerksamkeiten über die europäisch-klassische Musik wirklich letzte Zeit ganz viel gewachsen.
Sie haben es angesprochen, Sie haben mehr Zeit in Deutschland, in Europa verbracht als in Korea. Wie war dieser Sprung, auch dieser kulturelle Unterschied von Ihrer Heimat hin zum europäischen Kosmos?
Ich sag mal, ich mag grundsätzlich sehr, was hier los ist. Ich glaube, es liegt daran, weil ich von einem Dorf aufgewachsen bin. Daegu ist eine große Stadt, aber das Haus meiner Eltern, sage ich mal, wo ich geboren bin und so weiter, ist ganz weit weg, so an der Ecke. deshalb zum Beispiel München ist ganz bequem für mich. Natürlich, ich habe war in Seoul in der Schule, in Musikschule. Das ist total anders, aber haben mich bestimmt nicht so wohl gefühlt mit diesem verrückten Verkehr und Hochhäusern. Das in sich ist es toll, aber ich glaube, ich bin eher immer noch ein Dorfmensch. Ja. Und Salzburg vor allem mag ich auch sehr, ja, aus diesem Grund.
Ja, Seoul ist eine sehr laute.
Ja, ja, da hat man keine
24 Ruhe. Stunden Stadt, ja.
Ja. Ja. Ja. Noch länger.
Warum kommen talentierte Musiker wie Sie nach Europa zum Studium? Also so viele koreanische, aber auch japanische, chinesische, also jetzt würde man sagen ostasiatische. Warum kommen Sie nach Europa, wenn in Seoul oder in Korea auch diese Art von Musikleben so vibriert? Was zieht Sie an, nach Europa zu kommen?
Ich glaube, es gibt im Großen zwei Gründe. Ein Grund ist, die Generation heutzutage ist möglicherweise die erste oder maximal zweite, dritte Generation der klassischen Welt, zum Beispiel in Korea, Japan. In Japan ist natürlich viel mehr, viel länger. Daher, man hat in Korea oder im Heimatland nicht genügende Vorgänger, die in Heimatland noch Ausbildungssystem ändern konnten oder ändern würden. Sie sind entweder auch in Europa basiert oder sie sind sogar Europäer mittlerweile mit ihren Staatsbürgerschaften und so weiter. Das ist einer der Gründe, weil das Ausbildungssystem in Südkorea zumindest immer noch ein bisschen nicht so original wäre für eine klassische Musik. Und zweiter Grund ist natürlich die Österreich, Deutschland, Frankreich, Großbritannien, die sind die Quelle der Musik, die wir lieben. Und dann, man hat immer ein bestimmtes Interesse da in der Quelle der Musik dann Sachen zu lernen.
Wir haben im Vorfeld darüber gesprochen, Sie haben es als Kommunikation bezeichnet, was der Dirigent mit dem Orchester vornimmt. Sie sind 29 Jahre. Ist es schwer, diese Autorität, die ein Dirigent braucht, zu erlangen, aufzubauen?
Bisher habe ich vor allem in den letzten Jahren, wo ich als Profidirigent tätig war, hatte ich kaum Schwierigkeiten. Ich glaube, es liegt daran, dass man nicht schätzen kann, wie alt ich bin. Also auch sogar in Korea, sie merken auch nicht, wie alt ich bin. Ich glaube, ich sehe älter aus als übliche 29-jährige Koreaner. Und habe oft gehört, dass ich eine tiefe Stimme habe und ich habe ein bisschen Fett in meinem Körper. Ich glaube, das hilft auch noch ein bisschen. Und in Deutschland oder im deutschsprachigen Raum, wie in der Schweiz und in Österreich, teilweise in der Schweiz, hatte ich auch einen Vorteil, weil ich mein Deutsch in Bayern, also in München, gelernt habe. Die Leute merken oft, dass ich ziemlich komisch spreche. Und dann, sie mögen das. Und das hat dann ihre Aufmerksamkeit über mich selbst dann immer abgelenkt. So Alter und so weiter waren anscheinend für sie gar nicht so wichtig.
Naja, aber jetzt noch einmal, vielleicht, es ist eine schwierige Frage, die ich jetzt stellen werde, das ist schon klar. Aber wenn Sie vor dem Orchester stehen, wie zum Beispiel jetzt vor der Kamerata, ich weiß nicht, ob Sie schon geprobt haben.
Ja, habe alles geprobt.
Sie können natürlich in der Probe Phrasierungen sagen und sagen, bitte hier eine Pause, hier verlangsamen oder so. Ja. Sie können natürlich das Tempo vorgeben, aber wie schaffen Sie es, dass Sie in der Aufführung das Orchester mitnehmen, den Klang gestalten? Wie tun Sie das? Wie gelingt Ihnen das?
Ich glaube, es geht wirklich um Balance zwischen aktiv zeigen, aktives Zeigen und dem Einladen. Vor allem das zweite Einladen finde ich, dass es eine noch höhere Qualität verlangt. Ich glaube, es ist wirklich eine Kommunikation. Man gibt was und man nimmt auch was. Und für einen Dirigenten ist zu nehmen, nach meiner Meinung, schwieriger. Und da arbeite ich noch dran. Und beim Nehmen zum Beispiel könnte es sein, das konnte Herbert von Karajan anscheinend sehr, sehr gut. Er konnte vieles sehr gut, aber vor allem das, weil er immer angeboten hat, die Atmosphäre zu gestalten, sodass die Musiker und Musikerinnen untereinander hören und dann auch mit Blicken oder mit den Ohren kommunizieren vor Ort. Ich glaube, das ist was Wesentliches oder eins der Wesentlichsten
für einen Dirigenten. Was meinen Sie mit Nehmen? Also geben heißt, dass Sie etwas vorgeben.
Ja, zum Beispiel Tempo.
Und was nehmen Sie als Dirigent?
Den Klang. Ja. Ich gebe nicht Befehle oder Anweisungen ständig, dass Sie so einen Klang machen sollen, sondern ich gebe Ihnen Raum, dass so ein schöner oder so ein gelungener Klang zu mir kommt und den Raum dominiert. Ich glaube, das ist wirklich was Wesentliches und was viele Leute nicht erfahren können, wenn sie nicht auf dem Podest sind. Ja.
Aber wie viele Proben haben Sie vor Ihrem Konzert?
Zwei ganze Probe und eine Generalprobe. Mir fehlt nur eine Generalprobe jetzt.
Aber das ist ja eigentlich sehr wenig Zeit, dass Sie ein Orchester, das Sie noch nicht kennen, also die Musikerinnen und Musiker, die Sie noch nicht kennen, dass Sie da etwas vernehmen können, das Sie aufnehmen oder für das Sie Raum schaffen, oder? Geht das so schnell in drei Proben?
Ich glaube, es ist möglich. Und ich hoffe, dass die Orchestermusikerinnen auch so denken, aber ich glaube, es ist gestern war die letzte Probe gelungen, so nach meiner Meinung. Mhm. Ja, wir hatten sehr gute Atmosphäre, deshalb bedanke ich mich bei Camerata Salzburg. Ja, ich glaube, wir hatten viel Genuss in den Proben.
Wir haben jetzt über den professionellen Zugang als Dirigent gesprochen. Gibt es aber auch so etwas wie einen persönlichen Zugang, wo man merkt, okay, man hat Sympathie zum Musiker als Menschen und dadurch entsteht so etwas wie ein magisches Band?
Ich glaube ja. Es gibt mehrere Aspekte auch daraus. Zum Beispiel Carlos Kleiber anscheinend war nicht so einfacher Mensch, aber seine Gäste selbst war so sympathisch, sodass die Musiker und Musikerinnen Lust sofort haben können, dass sie schön zusammen wunderbar spielen. Es gibt auch einige Dirigenten, die durch ihre Genauigkeiten und Botschaften das auch schaffen. Es ist ganz schwierig zu sagen, aus welchem Grund sowas entstehen könnte, aber ich glaube, es ist sicherlich anders für jeden.
Wer sind denn so Ihre Vorbilder bei Dirigenten? So Ihr Kosmos der
es
Musik?
Es gibt mehrere, immer unterschiedlich zu jeden Aufnahmen oder jeden Konzerten. Mir fällt ein, zunächst, wie ich gesagt habe, Carlos Kleiber. Und ich weiß nicht, ob ich das sagen darf, weil er auch hier ist. Manfred Honeck war immer mein Vorbild seit dem Anfang meines Studiums. Simon Rattle auch. So Simon Rattle. Daniel Harding, Paavo Järvi. Ich glaube, wenn eine Gemeinsamkeit von diesen fünf Dirigenten oder mehr als diesen fünf Dirigenten denke, die ich richtig schätze, ist, dass sie mit den Leuten, mit den Musikern, Musikerinnen sehr gut umgehen können. Entweder durch ihre Personalität oder durch ihre Technik. Wunderbare Technik vor allem.
Der Wettbewerb ist ja nach Herbert von Karajan benannt.
Der Young Conductors
Wettbewerb. Young Conductors Wettbewerb ist nach ihm benannt. Sie haben schon erzählt, das war Ihre frühe Kindheitserinnerung, seine erste Symphonie von Brahms und auch das Foto von ihm über dem Klavier zu Hause. Wo und wie sind Sie denn Herbert von Karajan bisher noch begegnet? Außer gestern dann im Karajan-Institut.
Begegnet?
Seine Musik,
sein
Musik, Können.
Seine Aufnahmen, Schallplatten, Videos sind so berühmt, dass jeder das mindestens einmal angehört oder angesehen hat. Ich höre immer noch sehr gern. Ich glaube, er, nach meiner Meinung, so wenn ich mich selbst analysiere, hat er wirklich viele Qualitäten, die ich nicht besitze. Und daraus lerne ich auch sehr, sehr viel.
Was ist das zum Beispiel?
Wie ich vorher gesagt habe, den Raum durch Botschaft zu schaffen. Ja, aber er war, von seinem Dirigat sehe ich keine Diktatur, wie viele anderen denken, sondern er hat Augen zu und dann irgendwie schmiert die Luft und dann kommt der Klang. Das ist wirklich magisch und das möchte ich sehr gerne auch in mir auch haben, irgendwann.
Magisch sind natürlich auch immer die Pausen bei Aufführungen, die Stille bei Aufführungen. Kommen wir vielleicht jetzt kurz auf die philosophische Ebene. Gelingt es uns als Gesellschaft und Menschen überhaupt noch, diese Stille zu ertragen, die uns die Musik oft vorgibt?
Ich glaube, ja. Ich glaube, ja. Ich glaube, es hängt von der Gewohnheit ab. Ich war auch nicht so ein stiller Typ. Grundsätzlich vielleicht doch, aber beim Musikhören auch nicht, war ich nicht. Ich war zu aktiv und ich konnte auch aushalten, halbe Stunde, 40 Minuten oder sogar eineinhalb Stunde sitzen zu hören, aber jetzt gar nicht. Und ich glaube, ich könnte ein Beweis sein, dass man sich ändern kann durch Gewohnheit und durch die Liebe an eine bestimmte Sache.
Das heißt, man muss erst hören lernen, zuhören lernen?
Zuhören lernen könnte man eventuell so sagen, aber ich finde, ich habe immer diese Theorie, dass Musik auch eine Art von Sprache ist. Zum Beispiel, ich spreche kein Französisch und ich nehme mal an, es gibt ein Text, der so schön ist, wunderbar schön. Aber das würde ich dann nicht verstehen, bevor ich Französisch gelernt habe. Ich glaube, in der Musik ist es auch ähnlich. Man muss in gewisser Weise Verständnis und Kenntnisse haben, um die wirklich wahrnehmen zu können.
Sie sind ja auch Komponist. Wie würden Sie Ihre Art zu komponieren beschreiben? Sind Sie koreanischer Komponist, sind Sie europäischer Komponist oder einfach Komponist? Und welche Art von Werken oder wie würden Sie Ihren Stil beschreiben?
Es ist immer noch schwierig, vor allem, weil ich letzter Zeit kaum mehr komponiere, seitdem ich ein bisschen mehr tätig geworden bin als Dirigent. Aber ich habe immer versucht, außerhalb eines Rahmens zu sein, in europäisch, wie Sie gesagt haben, koreanisch oder irgendwas, sondern einfach ich selbst zu sein, war immer mein Ziel. Und letzte Zeit, mein letztes Stück war eben vor einem Jahr vervollständigt und seitdem habe ich keinen Ton mehr geschrieben. bis dahin, in den letzten 5 Jahren, ging es darum, dass ich den Alltag beschreibe durch die Technik, die ich während meines Studiums und während meiner Karriere gelernt habe, sodass Menschen oder Publikum auch dann letztendlich einigermaßen verstehen können. Ja.
Sie haben ganz am Anfang auch geschildert, wie die europäische Musik in Korea beliebt ist. Könnte eigentlich auch koreanische Musik in Europa mehr Fuß fassen? Gibt es da ein Manko oder ein Potenzial?
Wenn ich ganz ehrlich sein darf, bin nicht so hoffnungsvoll damit, weil in der Geschichte, in der koreanischen Geschichte, kein Profikomponist gab. Es gibt keinen Namen. So, natürlich ab Ende 19. Jahrhundert, 20. Jahrhundert gab es einigen, die durch europäische Musik ihre Werke unter ihrem Namen geschafft haben. Aber leider in Korea ist von der Historie her gab keine Zeit, glaube ich, wo Musik als ein Beruf befördert wurde. Aber es gibt einige religiöse Musik, die wirklich die Stille toll schildern. Und sie könnte man doch genießen. Zum Beispiel Isang Yun hat daraus in europäischen Wege das sehr gut geschildert. Mhm. Ja, ganz landschaftmäßig und ganz ruhig.
Ich würde abschließend noch gerne zu Ihrer persönlichen Utopie kommen. Jetzt sind Sie sehr jung, haben schon eine Karriere hinter sich. Wo soll es hingehen?
Ich würde sehr gern so viele Menschen, Orchestern wie möglich kennenlernen, weiterhin, und Städte auch, Länder, damit ich schöne Erinnerungen nach vielen, vielen Jahrzehnten immer noch behalten kann.
Und was sind Ihre nächsten Projekte nach Salzburg?
Nach Salzburg am Dienstag, also 2 Tage nach dem Konzert, fliege ich nach Norwegen, habe ein Konzert dort. Dann habe ich im September in Rumänien beim George Enescu Festival 2 Konzerte und so weiter. So, jetzt geht's so los. Und ich hoffe, dass diese ehrenvolle Gelegenheit, bei den Salzburger Festspielen mit dem Kamerata Salzburg Konzert zu haben, dass es dann mir mehr Gelegenheit und Angeboten bringt.
Gibt es einen persönlichen Festspielmoment, den Sie jetzt abschließend mit uns noch teilen?
Wie meinen Sie denn?
Ein besonderes Ereignis in Salzburg, eine besondere Emotion, die Sie mit der Stadt verbinden?
Ich habe im April auch gemerkt, aber im April kommt wahrscheinlich weniger Touristen sowieso. Dieses Mal habe ich gemerkt, wie viele Touristen auf den Straßen sind. Ja, und habe auch so oft Koreanisch gehört, einfach überall, an jeder Ecke. Das fand ich faszinierend, wie beliebt diese Stadt ist. Man kann schon verstehen, die ist schön und einer der bedeutendsten Komponisten ist hier geboren und einer der bedeutendsten Dirigenten ist auch hier geboren. Das ist wahnsinnig schön.
Danke Ihnen vielmals.
Ja, vielen herzlichen Dank für das interessante Gespräch. And we keep our fingers crossed.
Dankeschön.
Wir halten die Daumen für Ihr Konzert im Wettbewerb.
Vielen Dank.
Das war ein Podcast der Salzburger Nachrichten. Wenn Sie mehr wissen wollen, besuchen Sie uns im Internet auf www.sn.at.